Ja, aller guten Dinge sind hier in Schleitheim wohl 6. Denn 5-mal habt ihr euch schon Predigten angehört über den Heiligen Geist. Jedenfalls habe ich so viele Predigten bei euch auf der Homepage gesehen. Franz Guggisberg und David Giesin waren da. Und heute kommt also Nummer 6. Und ich habe mir gedacht, ich muss damit beginnen. Ich werde immer noch nicht alle Antworten liefern. Auch mit der 6. Predigt kann man das Thema Heiliger Geist nicht ganz greifen, nicht ganz packen. Aber ich möchte mit euch nach vorne stolpern, so nenne ich das. Der wohl berühmteste Philosoph im 20. Jahrhundert, das ist der Ludwig Wittgenstein. Und dem sagt man einen Satz nach. Der soll gesagt haben, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und damit meinte er, man kann nicht alles erklären, man kann nicht alles in Worte fassen. Und wenn man das nicht kann, ist es besser, still zu sein, als Blödsinn zu reden. Und heute Morgen möchte ich es trotzdem wagen, über etwas zu reden, was mich, was uns Menschen übersteigt, was wir eigentlich gar nicht fassen können. Und deswegen habe ich der Predigt diesen Titel gegeben, den ihr auf der Folie seht, der Heilige Geist, der unterschätzte Gott. Begeistert glauben. Wir Menschen, wir schätzen ja ständig und immer irgendetwas ein. Heute Morgen musste ich überlegen, wie lange fahre ich mit dem Motorrad von Weil am Rhein hierher. Wenn ich in Urlaub gehe mit dem Flieger, muss ich schätzen, wie schwer ist mein Gepäck, damit ich nicht am Flughafen stehe und nachzahlen muss. Wenn unsere Kinder kommen, wie an diesem Wochenende mit Partner, dann muss meine Frau überlegen, wie viel Essen braucht es denn, um alle hungrigen Mäuler zu stopfen. Schätzen ist Wissen mit Unsicherheit, so habe ich es mal genannt. Schätzen ist Wissen mit Unsicherheit. Wir kennen etwas, ich weiß, wo Schleitheim liegt, in der Mitte der Schweiz, aber doch nicht so ganz genau. Wir haben Erfahrungen, wir haben Gefühle, wir haben Erinnerungen und aus denen bilden wir oft eine Annahme, wie es wohl sein könnte. Und schätzen, etwas einzuschätzen, etwas abzuschätzen, ist nicht dumm, sondern menschlich. Weil Schätzen hilft uns, mit unserem begrenzten Wissen zu handeln. Eben, ich weiß es nicht genau, aber ich habe eine Ahnung. Ich kenne etwas nicht ganz vollständig, aber ich gehe trotzdem voran, auch wenn ich keine absolute Sicherheit habe. Und manchmal sind Schätzungen gut und manchmal sind sie echt schwierig. Und ich habe mir gedacht, vielleicht geht es euch mit dem Heiligen Geist genauso. Wir alle kennen den Begriff. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir sogar, wir glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Wir lesen in der Bibel vom Heiligen Geist, wir singen von ihm und doch bin ich der Meinung, unterschätzen wir ihn alle. Ist dir bewusst, dass der Heilige Geist eigentlich dafür zuständig ist, dass Gott in dir wohnt? Das muss man sich mal vorstellen. In der Bibel lesen wir, dein Körper ist ein Tempel und Gott wohnt durch seinen Geist in dir. Damit hätten wir genug zu überlegen für die ganze kommende Woche. Ihr habt schon gehört, der Heilige Geist ist eine Person. Eine Person, die redet, die tröstet, die überführt, die erneuert, die befähigt. Und wenn wir unseren christlichen Glauben oder wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, wenn ich mit Gott leben will, dann langen Schätzungen eigentlich nicht aus. Da braucht es mehr Gewissheit als nur eine Ahnung. Es dauert 75 Minuten bis zu euch von mir zu Hause. Und ich möchte euch den Predigttext vorlesen. Hier steht es noch, unser Wissen ist begrenzt. Schätzen hilft uns, aber bei Gott braucht es mehr als Vermutungen. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen und ich habe 1. Korinther 2 ausgewählt, denn der kam, glaube ich, noch nicht vor in den anderen 5 Predigten, die Verse 9 bis 15. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles. Auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Wer von den Menschen weiß denn, was im Inneren eines anderen vorgeht? Das weiß nur dessen eigener Geist. Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Und davon reden wir auch. Aber nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, wie sie der Geist lehrt. Geistliche Menschen erklären wir geistliche Sachen. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Doch ein geistlicher Mensch kann das alles richtig beurteilen. Er selbst aber bleibt allen anderen ein Rätsel. Das passt auch auf meine Frau. Nein, nebenbei. Anders als Ludwig Wittgenstein es formuliert hat, dass wir schweigen müssen, wo Sprache endet, sagt Paulus hier etwas anderes. Er sagt, dort, wo unser Wissen, dort, wo unsere Erfahrung aufhört, dort beginnt Gottes Offenbarung. Wo deine Erfahrung aufhört, beginnt Gottes Offenbarung. Und Paulus sagt hier, wir sollen von dem reden, was kein Auge gesehen hat, was kein Auge gehört hat, was keinem Mensch bisher in den Sinn gekommen ist. Darüber sollen wir reden, weil Gottes Geist sich offenbaren will. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Manche Christen sind mir wirklich rätselhaft, denn sie leben ihren Glauben wie ein Kreuzworträtsel. Und diese Christen sind der Meinung, wenn sie nur lange genug studieren, wenn sie nur lange genug grübeln, wenn man nur lange genug über der Bibel und über Jesus nachdenkt, dann kommt man auf die richtigen Antworten und frommen Lösungen. Und ich sage jetzt nichts gegen Bibelstudium, das mache ich jeden Morgen. Ich sage auch nichts über Nachdenken, aber Paulus geht hier einen anderen Weg. Und der ist mir wichtig am Anfang zu sagen, Paulus redet in diesem Text, wenn er über den Heiligen Geist redet, von einem Geheimnis, einem Mysterion. Und jetzt will ich euch mal fragen, wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis ist? Das hat einen großen Unterschied. Ein Rätsel kann man lösen. Wenn man lange genug knobelt, wenn man an der Sache geduldig dranbleibt, dann kann man ein Rätsel entziffern oder lösen. Aber ein Geheimnis, bei einem Geheimnis ist es anders. Und da denke ich an den Schulhof zurück oder auch manchmal an die Arbeit. Ein Geheimnis bekomme ich nur raus, wenn der andere es mir erzählt. Da kann ich mich auf den Kopf stellen, studieren, nachdenken. Ich werde das Geheimnis nicht rausbekommen, wenn die andere Person es mir nicht sagt. Und ich habe vorhin von meiner Frau geredet, das ist auch ein guter Tipp für die Ehe. Kein Mann weiß, was ihr Frauen wollt, also müsst ihr es uns sagen. Und Paulus sagt, im Glauben ist es nicht anders. Wer wissen will, wer Gott ist, der sollte nicht rätseln, sondern der sollte hinhören, bevor er redet. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich höre lieber zu, als selber zu predigen. Paulus sagt hier, nur der Heilige Geist, nur er allein weiß, was Gott wirklich will. Nur der Heilige Geist weiß, was Gott wichtig ist, was er gern hat. Nur er kennt die Geheimnisse. Und ohne ihn, bin ich sicher, lernen wir Gott nicht kennen. Und unser Gott ist Trinität, drei und doch eins. Der Heilige Geist ist Gott selbst und deswegen kennt er ihn auch. Und er ist mehr als nur eine Erfahrung, er ist mehr als nur eine Kraft. Und aus meinem Wissen her, aus meiner Erfahrung gibt es eben drei Wege, wie Gott sich uns Menschen zeigt oder drei Wege, wie wir ihn kennenlernen können. Und ich habe euch die mal aufgeschrieben. Erstens, wir lernen Gott durch die Schöpfung kennen. Und wenn man heute Morgen zu euch fährt, dann kann einem nur Gott in den Sinn kommen, so schön wie es hier ist. Ich bin extra schon eine Stunde vorher gefahren mit dem Motorrad, damit ich eure Landschaft hier genießen kann. Gott erkennen wir durch die Natur, durch die Schöpfung, weil wir Menschen merken, da muss es jemand Größeres geben, der Macht hat, so etwas, ich sag mal, ins Leben zu rufen. Und in Römer 1, Vers 20 schreibt der Paulus davon, er sagt, seit der Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Und ich finde das spannend. Zurzeit gibt es ganz viele Physiker, die zum Glauben kommen, die diese Welt genau anschauen und sagen, da muss es jemand geben, der das gemacht hat. Das kann kein Zufall sein. Und diese Physiker kommen durch Naturbetrachtung zum Glauben an einen Gott, der diese Welt gemacht hat. Damit kennen sie noch nicht den ganzen Gott, aber zumindest den Schöpfergott. Der zweite Weg, wie man Gott kennenlernen kann, der ist, hier war die Natur, er schafft Leben, er schenkt neu. Oh nee, das sind meine drei Punkte, Entschuldigung. Die lassen wir schnell weg, da kommen wir gleich dazu. Das erste war, Gott lernen wir durch die Natur kennen. Das zweite ist, wir lernen Gott durch Jesus Christus kennen. Und zwar so, wie er in der Bibel aufgeschrieben wird, in den Evangelien. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von Jesus reden und von ihm singen. Hebräer 1, dort heißt es, vor langer Zeit hat Gott oft auf verschiedene Weise durch die Propheten gesprochen, zu unseren Vorfahren. Aber in den letzten Tagen durch seinen Sohn. Und dann heißt es, durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin geschaffen ist, gemacht. Und er hat ihn zum Erben eingesetzt über alles. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Jetzt gehe ich gerade noch mal ganz zurück, damit ihr wieder bei mir seid. Genau. Und drittens, last but not least, lernen wir Gott, so wie ich es am Anfang probiert habe zu erklären, durch den Heiligen Geist kennen. Er muss erzählen, wer Gott ist. Römer 8, 16 heißt es, der Geist Gottes selbst bestätigt uns im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist die Vergewisserung. Gottes Geist bestätigt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich möchte jetzt die drei Arten vorstellen, wie der Heilige Geist grundsätzlich wirkt. Jetzt sind wir mit den Folien auch wieder richtig. Das erste ist, der Heilige Geist schafft Leben und das ist wichtig. Zweitens, der Heilige Geist, er schenkt geistliches Leben. Nicht nur biologisches Leben, sondern auch geistliches Leben. Und der Heilige Geist gestaltet unser Leben. Ich will mal so sagen, ohne den Heiligen Geist bleibt Biologie nur Materie. Ohne den Heiligen Geist ist Natur eben nur Natur. In der Schöpfung, im Schöpfungsbericht lesen wir 1. Mose 2, 7 und das finde ich mega spannend, dass Gott, der Herr, den Menschen bei der Erschaffung angehaucht hat mit seinem Ruach. Mit seinem Heiligen Geist. Das passiert nur beim Menschen. Vorher heißt es, Gott sprach und es wurde. Tag und Nacht, Feste und Wasser, auch bei den Tieren. Aber beim Menschen, da haucht er ihn an mit seinem Geist. Und dadurch wird der Mensch lebendig. Durch Gottes Geist wird ein Mensch zum Mensch. Und der Prophet Hiob, oder der Hiob, der sagt in Hiob 33, Vers 4, der Geist Gottes hat mich erschaffen. Der Atem des Allmächtigen gibt mir Leben. Und wisst ihr, was das für mich heißt? Jeder Mensch ist von Gott angehaucht. Und das hat etwas mit Würde zu tun, etwas mit Wertschätzung. Ganz gleich, ob deine Eltern dich wollten oder nicht, ob du dich als Zufall siehst oder gewollt oder nicht. In der Bibel heißt es, kein Mensch ist da, ohne dass Gott ihn oder sie angehaucht hat und etwas von dem eigenen Göttlichen in diesen Menschen hineingelegt. Und für mich heißt das, jeder Mensch ist wertvoll und wichtig. Ob mir seine Nase passt oder nicht, ob er aus der Schweiz kommt oder aus Deutschland. Jeder Mensch, auch Amerikaner. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Erfahrung, sondern er ist eine Kraft, die in uns wirkt. Und diese Kraft schafft Leben, biologisches Leben. Und jetzt möchte ich euch ein Geheimnis sagen, was mir erst die letzten Jahre so richtig bewusst ist. Ich weiß es seit der Jungschar, aber mir ist es die letzten Jahre erst bewusst geworden. In Römer 8, Vers 11, da schreibt Paulus, und jetzt aufgepasst, dass dieser Geist Gottes Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dass dieser Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Und so wie er Christus von den Toten auferweckt, wird er auch eure sterblichen Körper einmal auferwecken und lebendig machen. Als Jungscherkind habe ich immer wieder gesungen, und das ist nicht falsch, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und wir haben gefeiert, dass Jesus den Tod besiegt hat. Aber eigentlich war Jesus mausetot und konnte nichts mehr machen im Grab. Der Heilige Geist hat ihm das Leben gegeben. Er hat ihn zurückgeholt. Jesus war sehr passiv. Und genau das Gleiche, der gleiche Geist lebt in dir und mir. Und es wäre wieder ein Sonntag wert, zu schweigen und darüber nachzudenken. Der gleiche Geist, der Jesus auferweckt hat an Ostern, der lebt in dir und mir. Das hat Auswirkungen, das hat Konsequenz. Dann gehen wir anders in den Montagmorgen. Und dann bin ich noch überzeugt, dass der Vers aus Prediger 3, Vers 11 etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Dort heißt es, dass Gott die Ewigkeit in den Menschen gelegt hat, in das Herz von uns Menschen. Und dann heißt es weiter, auch wenn der Mensch dadurch noch nicht alles von Gott erkennt und durchschaut, ist doch diese Sehnsucht nach dem Unbekannten, nach dem Ewigen. Und wisst ihr, das heißt für mich, dass jeder Mensch eigentlich wünscht, mehr von Gott zu erfahren, weil eine Ahnung da ist. Und die mag klein sein oder groß, aber das heißt für mich, in jedem Menschen ist ein Sehnen, ein Suchen nach diesem Gott, die Frage, wo komme ich her, wer hat mich gemacht und warum bin ich gemacht, wo gehe ich eigentlich hin? Jesus hat einmal mit dem Schriftgelehrten Nikodemus gesprochen, Johannes 3, Vers 5. Und ihr kennt sehr wahrscheinlich diesen Satz. Dort sagt Jesus diesem Schriftgelehrten, diesem Intellektuellen, ich sag's dir ganz deutlich, wenn ein Mensch nicht nochmal geboren wird, und zwar durch Wasser und Geist, dann kann er nicht in die Wirklichkeit Gottes hineinkommen. Und das kapiert dieser Nikodemus nicht. Aber ohne den Heiligen Geist erkennen wir Jesus nicht, erkennen wir Gott nicht. Durch alles Grübeln, durch alles Studieren hindurch werden wir es nicht verstehen, wenn wir nicht unsere Augen des Herzens geöffnet bekommen. Und das ist diese zweite Wirkweise des Heiligen Geistes. Es ist geschenkte Offenbarung. Es ist das gelüftete Geheimnis, wer Gott ist und was er für uns tut. Er schafft biologisches Leben und er schafft geistliches Leben. Ohne Geist bleibt Glaube ein Rätsel. Und Paulus schreibt in unserem Text an die Korinther, dass Bekehrung, das Wiedergeburt, dass ein geistlicher Neuanfang nicht von uns Menschen heraus passieren kann. Wir sind dazu gar nicht in der Lage, sondern uns muss die Augen geöffnet werden. Und das lässt mich zu einem weiteren steilen Satz kommen. Ihr seid ja auch hier sehr direkt, habe ich mir sagen lassen. Ich möchte mehr mit Gott über Menschen reden, als mit Menschen über Gott. Ich möchte mehr mit Gott über Menschen reden, als mit Menschen über Gott. Was will ich damit sagen? Ich kann mich auf den Kopf stellen, diskutieren, argumentieren. Ich kann probieren, Jesus in der besten Art und Weise zu zeigen oder zu sagen, guck doch mein Leben an. Also da gibt es keinen Grund mehr, anders zu sein als Christ. Nein, wir können keinen einzigen Menschen überzeugen, wer Gott ist. Und den einen mag das jetzt vielleicht frustrieren und den anderen erleichtert es. Und mich hat es sehr erleichtert. Zu wissen, das ist nicht meine Verantwortung. Weder bei meiner Ehepartnerin, noch bei meinen Kindern, noch bei meinen Arbeitskollegen. Ich bin dafür nicht zuständig. Aber das, was ich will und was ich kann, ist Gott bitten, dass sein Geist sich offenbart in meiner Familie, an meiner Arbeitsstelle, in den Schulen. Und deswegen sage ich, ich möchte mehr mit Gott über Menschen reden, als mit Menschen über Gott. Und ich glaube, das ist dieses Geheimnis, das ist diese Grundeinstellung. Wir können Gott selbst nicht erfassen, wir können ihn nicht begreifen, er übersteigt uns. Und für mich ist das so die Grundhaltung, wir müssen Empfangende bleiben. Das Wesentliche geschieht an uns, passiert mit uns. Wir denken, wir müssen aktiv sein, damit sich was bewegt, aber ich habe gemerkt, wenn ich Gott meine leeren Hände hinstrecke oder meinen leeren Kopf, dann fängt er an, das zu füllen. Und vorher ist gar kein Platz da. Jesus hat den Petrus mal zur Seite genommen und hat seine Jünger gefragt, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und dann gab es im Volk so ganz viele Meinungen, du bist der Prophet Elia oder du könntest auch Johannes der Täufer sein, wie auch immer. Und dann sagt Petrus, du bist Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und wisst ihr, was Jesus antwortet? Nicht du cleveres Kerlchen, sondern das wurde dir geschenkt. Das hat dir mein Vater ins Herz gelegt. Und deswegen kann ich darauf meine Kirche bauen, weil dieses Geheimnis gelüftet wird. Last but not least, also als letztes, gestaltet der Heilige Geist unser Leben. Und ich sag mal, wenn wir ihn lassen. Und ohne den Heiligen Geist bleibt alles Krampf und Anstrengung. Ich nenne das für mich immer wieder, der Heilige Geist heiligt das Vorhandene. Der Heilige Geist nimmt das, was wir als Menschen schon gut können, ob das Zuhören ist oder Arbeiten oder Organisieren, mit Zahlen umgehen, Musik machen. Der Heilige Geist will das, was da ist, gebrauchen. Und dann möchte er das heiligen. Und zwar, dass wir diese Gaben für Gottes Reich einsetzen. Deswegen ist ein Standardsatz, wenn ich Gemeindeleitungen besuche, ihr, die ihr da seid, seid die Besten, denn andere habe ich nicht. Und somit könnte man auch jeden Sonntag beginnen. Ihr, die ihr heute Morgen da seid, ihr seid die Besten, andere sind ja gar nicht da. Und mit denen, die da sind, wollen wir Gottes Reich bauen. Weil alles andere ist nur Fantasie und Wunschschloss. In 2. Mose 31 ist eine spannende Geschichte. Da geht es darum, dass die Stiftshütte gebaut werden soll. Und hier hat sie auch viele Handwerker in der Gemeinde. Und da ist von einem Bezalel die Rede. Der war Kunsthandwerker von Beruf. Ich weiß nicht, ob der Schreiner war oder Zimmermann oder irgendwie mit Gold gearbeitet hat. Aber über ihn heißt es, als er an der Kirche mitbauen sollte oder an der Stiftshütte, ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Ich habe ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, diese handwerklichen Arbeiten auszuführen. Der Heilige Geist gebraucht unsere menschlichen Fähigkeiten und heiligt sie. Und ich denke, das ist ein Geheimnis in der Gemeinde. Wenn eine Gemeindeleitung es schafft, eure Gaben zu sehen und euch den Mut zu geben, zu sagen, setzt das auch in Gottes Reich ein, dann wird Kirche gebaut. Aber der Heilige Geist, er fördert nicht nur unsere Begabungen, sondern er formt auch unseren Charakter und unsere Persönlichkeit, wenn wir ihn lassen. In Epheser 4,23 heißt es, wir können neue Menschen werden. Wir können unseren Lebensstil ändern und ich sage mal bis ins hohe Alter hinein. Meine Mama hat immer gesagt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und damit wollte sie sagen, Bub, lern, solange du jung bist, später geht's nicht mehr. Aber das ist Blödsinn. Die Bibel spricht von Heiligung und sagt, diese Heiligung ist möglich, bis wir einmal vor Jesus stehen. Und so lang kann sich jeder verändern, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und keiner soll sagen, ich bin halt so. Oder das war schon immer so. Der Heilige Geist verändert nicht nur das, was wir können, sondern auch wer wir werden. Und deshalb glaube ich, ohne den Heiligen Geist denken wir zu klein von Gott. Ich glaube, ohne den Heiligen Geist fehlt uns etwas Wesentliches, um Gott überhaupt erfahren zu können. Und deswegen ist es gut, diesen Heiligen Geist mit auf den Schirm zu nehmen, ihn sogar anzubeten, obwohl das ein kritisches Thema ist, aber für mich ist er Gott, Trinität, und diesen Heiligen Geist viel mehr in den Blick zu nehmen. Wir reden oft viel zu viel von Gott, dem Vater, von Jesus Christus und dem Sohn und vergessen dabei den Heiligen Geist. Und ich möchte euch ein Gebet von Augustinus vorlesen. Das gehört bei mir mittlerweile auch zum Standardrepertoire, weil ich mir bewusst bin, ich will mit dieser Kraft, ich will mit dieser Person des Heiligen Geistes auch im Alltag leben. Augustinus formuliert, atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges bewahre. Und hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige niemals verliere. Amen. Ich habe noch